Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wieder soweit. Der Pumpe und Filter Podcast legt eine neue Folge auf. Ich freue mich sehr. Wir sind Part der kardiorenalen Wissensschmiede und Pumpe und Filter. Ich bin nach wie vor der Filter und meine Pumpe ist auch wieder da, oder Florian? Bist du da?
Hallo Jörg, ich bin deine Pumpe, genau. Und ich bin der Florian Kahles, ich bin Kardiologe aus Aachen und ich freue mich, wieder mit dir eine neue Folge aufnehmen zu dürfen. Kündigst du mal unseren spannenden, hochkarätigen Gast an?
Und du musst dich auch noch selber vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, was dir der Filter ist. Genau, Jörg Latus, Nephrologe hier aus Stuttgart. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Experten zu Gast haben, der gar nicht so weit weg hier vom Ländle auch wohnt, Professor Stefan Jakob. Und jetzt müsst ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmen, bis ich alle Fachärzte und Zusatzbezeichnungen vorgelesen habe. Er ist Internist, wie der Schwabe sagen würde, Endokrinologe, Diabetologe, Hypertensiologe, Ernährungsmediziner und kardiovaskuläre Präventionsmediziner. Und er arbeitet in der Praxis für Prävention und Therapie im schönen Villingen-Schwenning, macht auch ganz viele Studien. Und lieber Stefan, wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Bin mal gespannt.
Ja, kannst du auch sein. Du giltst ja so ein bisschen als der Mitbegründer oder auch wirklich größer Förderer des CKM. Da sprechen wir ja noch ein bisschen drüber, Cardio-Kidney-Metabolic. Und ich möchte euch mit einer kleinen Geschichte von gestern eigentlich mal hier beginnen. Und zwar war ich gestern in Berlin eingeladen und da war im Panel Harry Weinfort auch. Kennt ihr Harry Weinfort?
Nee.
Der Preis ist heiß.
Ah, ja, okay. Doch, schon noch. Ja, ja.
Und jetzt denkt ihr euch gerade wahrscheinlich, was will der mit dem Harry Weinfort? Und ich möchte nur sagen, wenn wir über die Diagnosen kardiovaskulärer Erkrankungen sprechen, ist der Harry ein ganz gutes Beispiel, weil der hat seine erste Diagnose Diabetes bekommen, als er damals seine Untersuchungen hatte vor dem Eintritt ins Dschungelcamp. Und zwar wurde er da untersucht, hatte einen Zucker von 460 und einen Blutdruck von 250. Und ab dem Moment, hat Harry gestern gesagt, wusste er, erst Diabetiker. Die Frage ist, müssen wir alle in den Dschungel gehen, damit wir die Erkrankung erkennen? Ich glaube nein, aber ich glaube, dafür sind wir heute auch da, oder? Zu sagen, ja. Wie schaffen wir das, dass der Harry vielleicht seine Diagnose ein, zwei Minuten früher bekommen hätte, oder?
Genau, bevor der zum Herrn Kahles muss.
Ganz genau, beim Florian endet ja vieles. Aber jetzt fangen wir doch erstmal an.
Das ist eine schöne Überleitung. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Kardiologie heute einen ganz besonders großen Stellenwert hat, obwohl ich heute nicht der Gast bin, sondern einer der Hosts bin. Genau, lieber Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute bei uns bist. Es geht tatsächlich heute um die Verbindung Cardio-Kidney-Metabolic und ein Schwerpunkt ist die Gefäßmedizin, also die Effekte auf vaskuläre Endpunkte. Und ich habe eine Agenda mit dem Jörg hier ausgearbeitet für dich, also keine Angst, das sind keine fiesen Fragen, sondern wir wollen im Prinzip von deiner Expertise lernen und genauso die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde ganz direkt einmal ins Thema einsteigen. Der ACC-Kongress ist ja noch nicht so lange her und du warst ja vor Ort, ne? Kannst ja gleich ein bisschen berichten. Mhm. Und da gab es ja so ein paar größere Studien, die schon das Feld aufgemischt haben. Und ich würde gerne einmal nochmal anfangen. Wir haben da auch schon in den vorherigen Folgen drüber gesprochen. Es geht um Adipositas, der alles andere als ein Disziplinverlust ist, sondern der eine lebensgefährliche Erkrankung ist. Und die Awareness steigt ja immer mehr und es wird immer mehr auch als wirklich Erkrankung leider jetzt erst wahrgenommen. Und wir haben auch gelernt, dass das zu einer massiv erhöhten kardiovaskulären Risikokonstellation führt. Nicht nur Diabetes, sondern auch Adipositas alleine. Und wir haben gesehen, dass Inkretin-Agonisten im Vorfeld neben der Blutzuckersenkung und eben auch neben der Gewichtsreduktion harte kardiovaskuläre Ereignisse verhindern können. Und da eben auch mechanistisch jetzt in diesem Feld arbeiten. Und jetzt ist es so, es gab ja eine große Studie, die gezeigt hat, das war, ich will jetzt gar nicht alles wegnehmen, aber das ist ja schon vorher publiziert worden. Du kannst ja vielleicht gleich einmal vom ACC erzählen. Da gab es die Studie, die gezeigt hat, mit einem GLP-1-Agonisten bei Patienten und Patientinnen mit Adipositas und ASCVD, ne, also atherosklerotisch kardiovaskuläre Erkrankung, die aber kein Diabetes haben durften, sondern nur einen Prädiabetes. Und da haben wir eben neben der Gewichtsreduktion einen gewaltigen Effekt im positiven Sinne auf die harten Outcomes gesehen. Wir haben eine 20-prozentige Risikoreduktion im primären Endpunkt gesehen. Das war natürlich ganz toll und eine sehr wichtige Studie. Willst du mal kurz vom ACC berichten? Da gab es doch jetzt irgendwie Real-World-Daten, die nochmal in die Richtung gehen, oder?
Genau, aber vielleicht vorher gerade noch ganz kurz, das ist wieder angesprochen, Studie, da haben wir selber mitgemacht. Also wir haben da selber auch Patienten drin gehabt. Und das ist ja extrem spannend, weil das sind ja eigentlich Medikamente, die wir ursprünglich entwickelt haben und auch willkommen haben in der Diabetologie, weil sie schöne Zucker senken, weil sie keine Hypo machen und weil sie als Nebenwirkungen in Anführungszeichen das Gewicht reduziert haben. Da hatten wir damals vor 10, 15 Jahren gedacht, Mensch, vielleicht ist das ein Weg zu gehen, um die Prognose unserer Zuckerpatienten zu verbessern. Und dann haben wir ja diese viele Kardiovaskulären kardiovaskulären Studien gehabt, die ja überraschend dann auch gezeigt haben, ja, GLP-1-Rezeptoragonisten, gerade die langwirksamen besonders, reduzieren kardiovaskuläre Ereignisse. Und jetzt kommt's, es war nicht der Zucker. Und das war ja dann der Punkt, dass wir gesagt haben, hey Leute, wir sollen auch mal in Nicht-Diabetiker reingehen. Und deswegen wurde diese Studie gemacht. Deswegen war ich auch stolz, in Anführungszeichen, dass wir haben mitmachen können. Und es war sensationell, was da rauskam. Du hast ja gerade gesagt. Und jetzt kommt das kleine Problem. Es wird ja dann auch immer gesagt, ja, aber, denn das sind Studienpatienten. Und da hast du ja immer eine Selection Bias. Wir nehmen ja bei den Studien nur die Leute, wo wir meinen, die compliant sind, die auch adherent sind, die wirklich gut mitmachen, die zuverlässig sind und. Überhaupt, die ein Interesse haben, denn die müssen ja erstmal zu uns kommen. Und demzufolge sind das meistens andere Patienten wie die Patienten, die wir tagtäglich in der Praxis sehen. Und deswegen sind sogenannte Real-World-Data extrem, extrem wertvoll. Sind ein bisschen schwierig zu besorgen, weil meistens muss man auf Datenbanken gehen. Ich bin ein absoluter Fan von Versorgungsforschung. Die ist bei uns in Deutschland vor lauter Datenschutz schon fast unmöglich. Aber die haben hier jetzt in Amerika beim ACC eine Studie vorgestellt und da muss ich jetzt noch einen kleinen Einschub bringen. Das ist der Hammer, eigentlich gemein, dass eine metabolische Studie bei den Kardiologen vorgestellt wird. Ja, aber ich denke, es ist extrem wichtig. Und der Hammer ist, dass man dort, und das ist ja immer das Problem, wenn du Real-World-Daten hast, wie willst du denn machen? Und da hat man Versicherungsdaten genommen und hat daraus eine riesengroße Versicherungsdatenbank und hat die Leute genommen, die mit GLP-1 behandelt wurden und keinen Diabetes hatten und hatte die gematcht mit Leuten, die keinen Diabetes hatten, praktisch den gleichen Background hatten, aber kein GLP-1 gekriegt haben und hat die dann beobachtet. Und das, was da rauskommt, das ist extrem, extrem interessant, weil es geht jetzt ja nicht darum, die genauen Prozentzahlen zu treffen, sondern es geht darum zu sehen, geht es in dieselbe Richtung oder sind die Patienten, die im Alltag sich damit behandeln, überhaupt nicht empfänglich oder haben die gar keinen Vorteil? Und da muss man sagen, das war wirklich sensationell, denn man hat die in ähnlicher Form wie in der großen kardiovaskulären Studie praktisch bewertet. Und es kommt heraus, dass bei ca. 10.000 Patienten mit GLP-1-Therapie der 3-Punkt-MACE um 57% reduziert wird.
Boah, das ist schon viel. Ne?
Ist Wahnsinn. Also nicht nur, dass es das erreicht, was wir bei der anderen Studie gesehen haben, sondern dass es erheblich mehr ist. Also auf jeden Fall, Hypothese ist ganz klar, ich sag mal, bestätigt, dass dieses Medikament nicht nur in den Studien wirkt, sondern auch draußen im Alltag.
Aber habt ihr gedacht, dass es so ist? Habt ihr gedacht, dass es zwischen dem, also hätte mich beim GLP-1 es gewundert, dass es da komplett anders aussieht als in den Studien, oder? Oder habt ihr damit gerechnet?
Weil ich ja gut, wir haben natürlich noch viel zu viele zuckerologisch denkende Leute, weil sie immer noch meinen, vielleicht hat es doch was mit dem HbA1c zu tun und wir haben es nur nicht gescheit entdeckt. Wir haben mehr Time in Range, das wird ja auch immer diskutiert. Die Daten, die wir jetzt bei der großen Nicht-Diabetes-Studie gesehen haben, haben ja schon mal wachgerüttelt, ja. So ähnlich wie bei den SGLT2-Hämmern, haben aber doch dazu geführt, dass man sagt, ja, es ist eine Studie, die Skeptiker, ne? Und das Interessante ist ja, dass bei der kardiovaskulären Studie die Behandlungsdauer über 4 Jahre fast war, während das andere Beobachtungen sind von bis zu 12, 16 Monate. Das heißt, wir kriegen schon sehr früh, wenn wir so eine geballte Macht an Patienten mit einem hohen Risiko untersuchen, knackige Effekte. Und das finde ich halt besonders nicht nur bestätigend, sondern hervorragend.
Jetzt gehen wir, weil du gesagt hast, Versorgungsforschung ist dir wichtig. Finde ich auch super spannend, mal zu sehen, was wirklich ankommt auch. Was ändert sich jetzt für unsere Patientinnen und Patienten, wenn wir noch mehr Evidenz bekommen im Sinne von, können wir sie jetzt besser behandeln?
Wir könnten schon seit lange, aber wir machen es nicht, ja, um mit Karl Valentin zu reden. Aber das Problem ist, dass unsere Rahmenbedingungen halt momentan katastrophal sind. Das wird als Abnehmspritze gesehen. Ich habe jetzt gerade wieder, selbst bei Privatpatienten, eine Rückfrage von der Versicherung, die sagt, der HbA1c ist doch gut, warum soll man das weitergeben? Oder warum hat der Patient jetzt beim guten HbA1c das noch dazugekriegt? Wo ich sage, ja, Moment mal, der hat einen zwischenzeitlichen Herzinfarkt gehabt. Das heißt, der braucht es nach den Leitlinien. Also es wird einerseits falsch angenommen, das ist die Abspeckspitze, also sprich Lifestyle Medication. Und auf der anderen Seite haben wir halt leider das Problem mit der Budgetierung. Ja. Die Kollegen haben draußen Angst, verständlicherweise, weil ihnen immer ein Regress angedroht wird. Und ich glaube, und deswegen ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass wir drei zusammensitzen, da müssen wir von den Fachgesellschaften, die ja die Empfehlungen geben, auch zusammenhalten und den Hausärzten da den Rücken stärken und sagen, hey, wenn wir schon die Evidenz haben und wenn wir das schon in allen Leitlinien haben, dann sollt ihr von uns auch die Unterstützung kriegen, wo wir sagen, hey, ich weiß, das ist leitliniengerecht, es ist dokumentiert, was soll man noch mehr machen? Umgekehrt ist es unterlassene Hilfeleistung.
Genau, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, diese Real-World-Daten, die stützen ja auch nochmal die Daten aus dieser randomisierten, kontrollierten großen Studie. Das war ja auch eine große, über 17.000 Patienten waren da drin. Mhm. Und ich glaube, das könnte auch, ich wollte diesen Punkt eh ansprechen, aber Jörg, du bist mir schon zuvor gekommen, finde ich aber auch gut, diese Erstattungsdiskussion. Ne? Ich glaube, dass diese Real-World-Daten da auch helfen können. Ne? Weil jetzt kannst du nicht irgendwie einen Bias vorwerfen in der Studie und so weiter. Ja. Und ich glaube, was uns auch hilft, und du hast ja schon gesagt, der Beobachtungszeitraum war relativ kurz. Und wenn man sich jetzt mal die Kaplan-Meier-Kurven anguckt von dieser großen randomisierten kontrollierten Studie, dann sieht man, dass die kardiovaskulären günstigen Effekte bereits auftreten, bevor der Weight Loss in der Form signifikant wird, als dass wir ihn ursächlich sehen können für den kardiovaskulären Benefit.
Genau. Ja.
Die Diskussion möchte ich einmal ganz kurz nochmal mit dir führen. Wir haben in der anderen großen Studie gesehen, dass dieser Weight Loss in der großen randomisierten kontrollierten Studie um die 8,5% war. Der Verhältnis, das ist ja eine riesige globale Studie, wo man sagen würde, dass vielleicht das Verhaltenstraining drumherum auch nicht so gut organisiert wie in diesen anderen Studien, wo der Endpunkt bei den GLP-1-Agonisten oder den Incretin-Mimetika nur die Gewichtsabnahme war, wo der deutlich höher ausgefallen ist, wo der in Richtung 17-18% gegangen ist. Würdest du jetzt sagen, auch so basierend auf diesen ganzen Daten, ist es ein Weight-Loss-unabhängiger Effekt für dich und wird das nochmal stärken, dass wir eben nicht von diesem kosmetischen Aspekt nur angehen, sondern dass das Teil schützt Gefäße und Herz?
Du sprichst mir aus der Seele. Ich bin gerade dabei, ein Paper zu schreiben. Wenn wir bei den Typ-2-Diabetes kardiovaskulären Outcome-Studien uns das mal anschauen, Weight Loss und Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen, da gibt es zwei Studien, die fallen völlig aus dem Rahmen. Bei denen war die Gewichtsreduktion relativ gering. Am schlimmsten, am wenigsten war sie, nämlich 800 Gramm. Und wisst ihr was, nach 1,6 Jahren waren 24% weniger MACE-Ereignisse erfolgt. Die Firma hat blöderweise die Substanz eingestellt, weil sie gesagt hat, die ist nicht so stark auf dem HbA1c, die ist nicht so stark auf das Gewicht. Und ich meine, das ist einer der schlagenden Beweise. Und wenn ich alle Studien zusammenlege, haben wir überhaupt gar keine Assoziation mit Gewichtsverlust. Und es ist ja auch in der anderen Studie gezeigt worden mit den Nicht-Diabetikern, auch die, die keinen Gewichtsverlust hatten, hatten den Benefit. Und das ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen schreibe ich auch das Paper, dass wir dieses Medikament nicht absetzen, wenn die Leute nicht weiter abnehmen. Dass wir das Medikament nicht ansetzen, weil wir sagen, das braucht gar nicht so viel Gewicht abzunehmen oder ich unterstütze die Gewichtsabnahme nicht. Wir müssen den zur organprotektiven Therapie einsetzen, den GLP-1-Rezeptoragonist, weil wir jetzt eine solche Fülle von Daten haben, dass wir renale, kardiale Ereignisse verbessern, die unabhängig vom HbA1c und wahrscheinlich auch komplett unabhängig von dem Gewichtsverlust sind. Der Gewichtsverlust ist toll, ist wichtig für andere Sachen, aber jetzt in dem Fall für Verbesserung der kardiovaskulären und kardiorenalen Prognose nicht unbedingt erforderlich.
Das klingt für mich schlau, muss ich sagen. Oder Florian?
Ich bin der gleichen Meinung. Also gut. Ich glaube, das sind direkte Effekte, vaskulär, antientzündlich.
Inflammation, ja genau.
Mhm. Und das ist doch ein guter Punkt, weil wir müssen jetzt, also die einen haben wir jetzt, das haben wir durch von Macy. Da wissen wir, da hast du 1,5 Stunden verbracht und hast dich da offensichtlich ja wirklich gefreut, ob dieser Daten, das machen wir auch. Wenn wir jetzt ja davon sprechen, nicht die Gewichtsabnahme ist es, Antiinflammation, dann habe ich ja auch gehört, gab es da so ein bisschen was zur PAVK. Sie haben ja gesagt, wir sprechen heute über Gefäßmedizin und jetzt ja die Frage, du willst für uns doch nicht auch noch erzählen, dass es da jetzt auch Studien gab, die da auch noch was gebracht haben.
Doch, das ist nämlich der nächste Hammer gewesen, der komischerweise gar nicht so richtig in die Öffentlichkeit gedrungen ist, denn es geht um PAVK, die vergessene Krankheit.
Darf ich ehrlich sagen, ich habe davon auch, also ich lese auch ein und andere Paper hin und wieder mal, aber es ist auch so ein bisschen mir vorbeigegangen, muss ich sagen.
Genau, also ich finde es schade, weil ich bin in der Leitlinienkommission von der Angiologie gewesen, als Vertreter der DDG, daher weiß ich, wie die Datenlage ist für medikamentöse Intervention und die ist grottenschlecht. Und da muss man sagen, außer Gehtraining gibt es eigentlich fast keine Empfehlung, die wir wirklich geben können. Und man muss sagen, hier diese Studie ist meiner Meinung nach sensationell und zwar hoffentlich der Beginn einer weiteren Forschungsebene. Denn man hat Patienten mit PAVK, mit einer eingeschränkten Gehstrecke, entweder Placebo oder GLP-1-Rezeptoragonist gegeben und hat jetzt klinisch die Gehstrecke gemessen. Man muss dazu sagen, dass bei den Angiologen die Gehstrecke ein sehr, sehr, sehr wichtiger Parameter ist und für den Patienten natürlich auch, wenn er weitergehen kann und weiterlaufen kann ohne Schmerzen. Und er hat die beim Anstieg in der standardisierten Form gemessen. Und der Hammer war, dass schon nach 6 Monaten die Gehstrecke gegenüber der Placebo-Gruppe deutlich besser war und sich immer weiter verbessert hat. Und nicht nur das hat sich verbessert, sondern es haben sich auch die Ereignisse verbessert. Also die akute Ischämie und die chronische Ischämie-Intervention ist reduziert worden. Und signifikant verbessert ist sogar der ABDI, also der Anchioprechial Doppler-Index. Und das Ganze ist deswegen für mich so spannend, weil in dieser Studie im Grunde genommen die medikamentöse Therapie überprüft wurde. Und ich jetzt sagen würde, jetzt müssen wir sofort eins draufsetzen. Wir müssen die mit einem strukturierten Gehtraining verbinden, weil dann kriegen wir noch mehr. Weil ich weiß von meinen Patienten, gerade auch mit Übergewicht, wenn die 3-4 Kilo verloren haben, sind die gelenkbezogenen Beschwerden weg, dann laufen die auch nochmal viel besser. Denn die können ja nicht unterscheiden, ist es eine ischämische Schmerz oder ist es jetzt ein Gelenkschmerz.
Und Übergewicht ja nein und Diabetes ja nein, dass wir kurz nochmal einmal klar machen, was wir für ein Kollektiv hatten.
Das waren Diabetiker, es waren reine Diabetiker dabei. Ja.
Okay, so und der Florian, der hat ja das eine oder andere Paper gemacht zu sowas. Wie funktioniert das denn, Florian?
Nee, pass auf, ich will euch ja nicht langweiligen, aber der Stefan spricht mir aus der Seele sozusagen.
Schon
weil beim ACC gab es ja noch eine zweite Studie, die den oralen GLP-1-Rezeptor-Agonisten untersucht hat. Auch eine von diesen Fortführungen, von diesen damals ja kardiovaskulären Sicherheitsstudien, ne, wo untersucht wurde Patienten und Patientinnen mit Typ-2-Diabetes und ASCVD oder sehr hohem Risiko. Und da kam ja raus, das deckt sich nämlich schon, Stefan, ich meine, du weißt es besser als ich, du warst auch da, dass in dieser Studie auch gezeigt wurde, dass MACE reduziert wurde, ne? Also die reiht sich ein in die anderen, auch für die orale.
Darf ich nochmal kurz sagen, MACE, dass wir das nochmal definieren, ich habe das auch so salopp gesagt, Major Adverse Cardiovascular Event, und das ist ganz wichtig, das gibt es 3- oder 4-Punkt-MACE und 5-Punkt-MACE, da muss man immer klein gucken, was meinen die mit 4-Punkt, 5-Punkt, es ist immer der kardiovaskuläre Tod, der nicht tödliche Herzinfarkt und der nicht tödliche Schlaganfall. Ja. Und das sind die Standards. Die sind wir Diabetologen eigentlich ja auch nicht so unbedingt gewohnt, weil wir haben das ja lange, waren wir ja glücklich, wenn der HbA1c unten war. Ne? Und ich denke, das, was hier bei dieser Studie nochmal zusätzlich so fantastisch ist, dass es ja in einer relativ kurzen Zeit gekommen ist. Auch das war ja so, nach 6 Monaten und nach 12 Monaten waren diese Endpunkte der Gehstreckenverlängerung deutlich verbessert, verbunden mit einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität der Patienten, was wir ja auch nicht vergessen dürfen.
Absolut. Also ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, wir ist ein emotionales Thema für uns. Das ist ja wirklich auch unser Kerngebiet. Ne? Und ich glaube, es verdient hier auch wirklich den Platz, weil hier geht es ja wirklich um die Reduktion oder es geht letztendlich um Menschenleben. Und für diese Population gab es lange Zeit nicht ansatzweise so eine Evidenz, die wir jetzt haben. Alleine der modernen antidiabetischen Therapie-Revolution durch.
Hätte es dich gewundert?
Ja, wenn ich mir den Wirkmechanismus der...
Das wollte ich gerade fragen, Florian.
Ja, ich wollte eigentlich noch eine andere Frage, aber wir machen erst kurz darauf. Ich will euch ja nicht ausweichen.
Gut. Genau, also, du weißt schon ziemlich aus.
Bei den SGLT2-Inhibitoren, die ja genau wie die GLP-1-Agonisten eine Revolution im antidiabetischen Management bewirkt haben, da sind ja diese sekundären Effekte auf zum Beispiel auch Herzinsuffizienz und Nierenprotektion so ein bisschen aufgefallen in den Sekundäranalysen. Und dann sind sie natürlich vorgeprescht, sind jetzt überall Klasse 1a-Indikationen. Bei GLP-1, das hatte ja Jörg eben schon angeteasert, genau, das, ich beschäftige mich lange schon mit GLP-1. Mechanistisch und so weiter. Und schon seit vielen Jahren haben wir in Aachen und an anderen Standorten natürlich auch, aber gesehen, das ist direkte antientzündliche Effekte, vasoprotektive Effekte. Insofern hat es mich gar nicht so verwundert. Ich bin froh, dass es funktioniert hat, weil du kannst auch nicht alles von der experimentellen Forschung übertragen auf den Menschen. Ne? Was schön ist bei dieser Studie mit dem oralen GLP-1-Agonisten, die beim ACC vorgestellt wurde, dass da auch so PAVK-Events untersucht wurden, ne? Diese Major Adverse Limb Events. Und die haben eben auch, die sind auch runtergegangen. Ja. Und die passen eben zu der anderen Studie. Das ist, glaube ich, auch nochmal schön.
Aber vielleicht auch nochmal, deswegen habe ich gefragt, hätte es dich gewundert, weil im Prinzip, wenn es in einer Gefäßregion funktioniert, warum soll es in der Birne funktioniert, am Herz funktioniert, warum sollte man nicht erwarten, dass es ist eine systemische Erkrankung, ja? Und ihr Kardiologen habt halt die luminologische Sicht, ich stente, also bin ich, und da guckt ihr dann halt immer nur auf euren Bereich. Ich habe, als ich Chef in der Reha-Klinik war, mein Eye-Opener war, als ich einen Patienten hatte, der nach der Bypass-OP da war und ging super gut nach Hause, ein halbes Jahr später kam er wieder, was war? Dann hat er das Bein putzen müssen, weil er konnte jetzt weiter laufen und da kam die AVK zutage. Ja? Und ich denke, das ist halt eine systemische Erkrankung, die wir halt auch systemisch angehen müssen.
Jetzt haben wir eine Agenda, genau. Ich glaube, wir haben den Punkt jetzt gemacht. Also ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, die Awareness ist in der breiten Masse immer noch nicht ansatzweise hoch genug. Deswegen führt, glaube ich, auch dieser Podcast vielleicht auch dazu, dass wir uns interdisziplinär unterhalten, eben die Awareness schaffen. Das sind lebensgefährliche Erkrankungen. Wir haben jetzt Medikamente, die helfen, die müssen wir halt auch geben, wenn sie dort passend sind. Jetzt spreche ich auch von Systemerkrankungen, von Pleiotropeneffekten. Jetzt ist es so, Hypertonie will ich jetzt als Thema noch schnell am Ende reinwerfen. Hypertonie, du bist ein ausgewiesener Experte in der Hypertonie, Stefan. Und Hypertonie geht uns alle was an. In der Kardiologie sowieso, in der Nephrologie auch umso wichtiger. Jetzt geht es darum, dass die Hypertonie auch ein wichtiger pathophysiologischer Treiber im sogenannten CKM-Syndrom ist, ja?
Ja.
Also generell auch bei kardiovaskulären Erkrankungen. Und da haben wir ja auch ein paar spannende Sachen. Also zwei Sachen möchte ich kurz besprechen. Erstens, der Effekt von GLP-1-Rezeptoragonisten und SGLT2-Inhibitoren auf den Blutdruck. Wie stark ist der? Kann der auch einen Teil der Effekte erklären? Zweiter Themenblock, neue ESC-Leitlinie, Hypertonie.
Okay, fangen wir mit dem ersten an. In meinem früheren Leben war ich in der Forschergruppe Hypertonie und Diabetes, weil es so in den 90er Jahren rauskam, dass ganz, ganz viele Hypertoniker, auch wenn sie keinen Diabetes haben, eine ausgeprägte Insulinresistenz haben. Also auch Hypertonie als metabolische Erkrankung. Deswegen bin ich da ewig lang schon in diesem Gebiet. Ich finde es extrem spannend und es wird immer wieder in Anführungszeichen abgetan, weil man sagt, naja, Hypertoniker ist dick, dick ist insulinresistent und dadurch. Nee, wir hatten sogar ein Paper von der European Group on Insulin Resistance, wo wir bei gesunden Leuten eine Korrelation sahen zwischen systolischem und diastolischem Blutdruck. Einerseits mit der Insulinresistenz, andererseits mit der Hyperinsulinämie. Aber GLP-1-Rezeptoragonisten, SGLT2-Hemmer senken den Blutdruck mit der Nebenwirkung, dass die Leute abnehmen. Und es ist in der Tat so, ich arbeite seit ihr ja auch, seit ewiger Zeit mit GLP-1. Es wird immer lapidar gesagt, ah ja, der Blutdruck wird besser, weil die Leute abnehmen. Nein, die haben schon ganz früh eine deutliche Blutdruckverbesserung, ja, auch bei SGLT2-Hemmern. Und ich muss immer sagen, meine Patienten, wenn ich die neu behandle mit SGLT2 oder GLP-1, sage ich, messen sie den Blutdruck. Und ich habe bei mehreren Patienten tatsächlich schon hypotensive, wirklich längere hypotensive Phasen gehabt, weil die ihre massiven antihypertensive Vierfach-Fünffach-Kombination nicht mehr gebraucht haben und das schon nach 2-3 Monaten Behandlung mit GLP-1.
Ja, das ist spannend, oder? Also das ist auch aus nephrologischer Sicht, glaube ich, auch extrem wichtig. Wenn es um komplexere Ätiologien des Blutdrucks geht, da seid ihr ja auch natürlich mit im Boot und sowieso natürlich immer, ne? Weißt du, noch ganz kurz einmal auf diese Relevanz dieser kardiometabolischen Erkrankung bei der Leitlinie, der ESC-Leitlinie 2024, jetzt kommt's. Jetzt gibt's diese neue Kategorie Elevated Blood Pressure. Ja, und es wird ja immer komplizierter. Aber es gibt ja, also Hypertension, wir haben ja irgendwie 4 verschiedene Leitlinien, aber das macht's nicht einfacher. Aber diese Kategorie Hypertension ist ja weiterhin über oder gleich 140 oder zu 90, ja.
Mhm.
Und der normale Non-Elevated ist unter 120, unter 70, jetzt Office Blood Pressure, ne? Dazwischen, und das ist jetzt neu, das heißt Elevated Blood Pressure, 120 bis 139, glaube ich, und 70 bis 89. Willst du mal einmal was dazu sagen? Jetzt gibt es ja so neue Risikostratifizierung. Wann fangen wir an mit den Medikamenten da? Und da ist ja auch dieses CKM, spielt da eine wichtige Rolle.
Genau, also ich glaube, wir lernen, deswegen ist das CKM für mich ja auch ein Herzensanliegen. Der Mensch besteht nicht nur aus einem Rivarocci gemessenen Risiko und einem LDL-Risiko, sondern der hat Alice auf einem. Und wenn die Sachen alle zusammenkommen und unterschiedliche Mechanismen haben, dann erhöhen sie, wie wir es beim metabolischen Syndrom sehen, das kardiorenale Risiko dramatisch. Also wir müssen, je mehr Risikofaktoren vorhanden sind, umso schneller und umso früher behandeln. Das passen mal auf Therapie, ja. Der Blutdruck ist ein bisschen erhöht, aber jetzt passen mal auf. Gerade in diesem Grenzbereich führt dazu, dass die Leute sagen, ah, der Doktor hat gesagt, ist nichts. Und dann kommt er 3 Jahre später mit dem Schlaganfall. Ja, in der Zwischenzeit, der Blutdruck war ja in der Praxis so, der hat aber einen Belastungshypertonus, wenn man den mal aufs Belastungs-EKG setzt, der hat, wenn man wirklich mal eine 24-Stunden Blutdruckmessung macht, bei Stresssituationen, ich habe zurzeit gerade einige, die ich im Homeoffice erwischt habe, wie die tierisch hohe Blutdruckwerte haben, ja. Und wir haben ja früher schon immer gesagt, der Körper, das Gefäß, merkt sich die Zahl der Hochdruckstunden. Und wir messen den Blutdruck meistens einmal. Und gerade vorhin war eine Patientin da, die hat mir eine Liste von Blutdruckwerten gebracht, die immer so grenzwertig 130 bis 150 sind. Und dann sage ich, ja, wie ist es denn so tagsüber, wenn Sie Ihre Tabletten genommen haben und abends, reicht es dann noch aus? Wieso muss ich dann auch abends messen? Ja, und das ist das Problem. Ich glaube, durch diesen erhöhten Blutdruck haben wir die Möglichkeit, diese Prähypertoniker, je nachdem, wie wir sie bezeichnen, rauszufischen und die aber in Kontext mit den anderen kardiovaskulären Risikofaktoren einzusortieren. Ja, also gerade heute Morgen auch wieder das Gespräch mit der Patientin, Hypertonus schlecht eingestellt, ja, jetzt hat sie ein riesenhohes Hypercholesterinämie-Problem, ja, LDL 180. Dann sage ich, hören Sie mal so auf, also den Blutdruck müssen wir behandeln, aber wir müssen auch das LDL in den Augenschein nehmen. Vater mit 50 an Herzinfarkt verstorben. Hey, ja, der hat geraucht. Nee, der hat nicht nur geraucht, sondern hat vielleicht auch eine Hypercholesterinämie gehabt. Da müssen wir weiter dranbleiben. Und da glaube ich, dass wir in dem segmentalen, auf einen Risikofaktor konzentrierten medizinischen Ansatz völlig falsch liegen. Wir müssen ganzheitlich sehen.
Komplett. Flo, ganz kurz, das ist genau der richtige Ansatz. Ich glaube, es geht immer ums Gesamtrisiko. Und das müssen wir uns anschauen. Ein Risiko, 127er Blutdruck, wenn sonst alles Taco ist, da passiert mir nichts.
Genau.
Aber deswegen, genau so muss man es nämlich sehen.
Und dann noch die genetische Analyse, wenn du dann auch wirklich die biologische, also nicht die Patchwork-Family, sondern die biologische Anamnese, Family-Anamnese gescheit machst, dann kriegst du mit, der hatte ein riesen hohes Cholesterin und ist 90 geworden. Da kannst du erstmal sagen, da müssen irgendwelche schützende Gene dabei sein. Aber ja.
Pass auf, aber das ist genau der Punkt. Und ganz kurz noch, das Schöne ist, die Leitlinie, die schreibt das ja schwarz auf weiß. Fakt ist, wir müssen nicht warten, bis er über 140-90 ist, sondern wir können in der Elevated Blood Pressure Gruppe anfangen. Und wir machen es wie im Diabetesmanagement, wir gucken uns das kardiovaskuläre Risiko an. Und wenn da zum Beispiel ein Typ 2 Diabetes steht und der Blutdruck ist aber trotzdem, das sage ich mal zwischen 120 und 140 und er hat Typ 2 Diabetes, dann ist er direkt in die hohen Risikogruppe, kann drei Monate Lifestyle Change probieren, wenn er es nicht schafft. Und über 130-80 ist, dann kriegt er Medikamente und das ist neu. Ich weiß nicht, wie es aus der nephrologischen Seite, ESH-Leitlinie, seid ihr ja auch irgendwie viel involviert. Wie siehst du das, Jörg?
Wir haben ja auch klare Blutdruckziele drin, die ja schon sehr ambitioniert sind auch bei uns. Die schaffe ich natürlich bei allen Patientinnen und Patienten, aber nee. Aber ich glaube, dass die Idee, und ich glaube, da darf man sich nicht verunsichern lassen mit dieser ESC, die offen, also ich saß ja auch in dieser Session drin, dann ging das da auf und links und rechts und was ich dann wieder tun sollte. Aber wenn man das sich klar macht, macht es irgendwie auch Sinn, dieses Gesamtrisiko zu adressieren. Und Gesamtrisiko ist gut. Stefan, du hast so viele Patienten heute Morgen schon gesehen, du hast richtig was gearbeitet.
Ich habe geschafft, hier im Schwarzwald, da schaffe ich das schon, gell?
Das scheint mir so. Also deswegen.
Nein, wir dürfen eins nicht vergessen. Draußen im Feld ist es völlig bescheiden. Ja? Die meisten Patienten wären wir froh, wenn sie 140 erreichen würden. Das heißt, auch wenn wir jetzt über diese Leitlinien-Debatte in Grenzwertdiskussionen kommen, wir müssen dürfen nicht vergessen, unsere Patienten zu behandeln, Zielwerte zu erreichen, zu kontrollieren, hoch zu titrieren, zu schauen, nehmen sie die Tabletten, kombinieren, frühe Kombinationstherapie. Das sind ja alles Dinge, die auch die Compliance und Adherence verbessern. Und ich glaube, in der Umsetzung fehlt es, wie bei so vielem, die Blutdruckwerte, die neuen Leitlinien helfen uns nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden.
Das hast du schön gesagt. Bringt nichts, wenn man misst und danach nicht drauf eingeht. Ich glaube, das haben wir gesehen. Und um zum Harry nochmal zurückzukommen, hätte der früher mal seinen Blutdruck gemessen, wäre er nicht mit 260 Millimeter Hg systolisch im Dschungelcamp aufgefallen. Und er wurde reingeschickt, möchte ich nochmal sagen. Und sein Blutzucker war innerhalb von kurzer Zeit sehr gut eingestellt. Dr. Bob, wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist.
Wahrscheinlich.
Dr. Bob hatten wir nicht hier, aber wir hatten Stefan Jakob hier. Und das war mir eine große Freude, oder Florian?
Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, lieber Stefan. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns dein Wissen geteilt hast. Und es ist schön. Man merkt, dass wir alle am gleichen Strang ziehen und dass wir so versuchen, das auch
CKM. Ein bisschen.
Genau. Das macht viel Spaß. Nee, super. Ja, vielen, vielen Dank.
Auch super. Vielen Dank. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer hat es auch gefallen. Und ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn die nächste Folge Pumpe und Filter abgedreht wird. Bis dahin wünschen wir alles Gute. Bleibt gesund und wir hören uns.
Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.